Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der Iran hat nach der Bombardierung seiner Atomanlagen zum Vergeltungsschlag ausgeholt. Das Militär hat am Abend US-Stützpunkte in Katar und im Irak angegriffen. Die Operation mit dem Namen Verheißung des Sieges habe begonnen, hieß es in der staatlichen Nachrichtenagentur. Ziel war angeblich eine US-Basis im West-Irak. Nach israelischen Angaben wurden außerdem Raketen auf den US-Luftwaffenstützpunkt Al-Udeid nahe der katarischen Hauptstadt Doha abgeschossen. Ja, fragen wir nach bei Anna Osius. Wie ist die Lage nach den Raketenangriffen auf die US-Militärbasen im Irak und Katar?
Ja, was Sie hier sehen, scheint tatsächlich eine Aktion Auge um Auge, Zahn um Zahn gewesen zu sein. Der Iran beteuert, er habe genau so viele Geschosse abgefeuert, wie die USA vorher auch auf ihn abgefeuert hätten. Offenbar war Katar, das ja gute Beziehungen zum Iran pflegt, im Vorfeld vorgewarnt worden, konnte rechtzeitig seinen Luftraum schließen und US-Bürger auffordern, sich in Sicherheit zu bringen. Kurz darauf berichten Anwohner von Feuerbällen über Doha. Katar meldet, alle 6 Geschosse konnten abgefangen werden. Es habe keine Opfer gegeben. Wir müssen wissen, Katar beherbergt eine der größten US-Militärbasen in der Region. Rund 13.000 US-Soldaten sind hier stationiert. Auch im Irak hat es Angriffe auf US-Militärbasen gegeben. Wir wissen noch nicht, mit welchen Folgen. Aber fest steht heute Abend, der Iran ist den Schritt gegangen. Er hat die Angriffe ausgeweitet auf die Region mit noch unabsehbaren Folgen.
Vielen Dank und damit gleich weiter zu Katharina Willinger in Istanbul. Was hören Sie aus dem Iran?
Verheißung des Sieges, so nennen die Iraner diesen Angriff auf Katar, auf den US-Militärstützpunkt. Die Angriffe auf US-Militärbasen im Irak, die wurden gerade von iranischen Medien dementiert. Es seien exakt so viele Raketen abgefeuert worden, wie amerikanische Bomben zum Einsatz gekommen waren. Wir haben es gerade bei Anna schon gehört. Dieses Statement des Nationalen Sicherheitsrates, das liest sich tatsächlich wie eine Quid pro Quo-Message. Also nach dem Motto, das war's jetzt für uns, wir machen nicht weiter. Und parallel ist jetzt gerade ein US-Medienbericht erschienen, in dem heißt es tatsächlich, iranische Offizielle hätten gesagt, sie haben sich mit Katar vorher abgesprochen. Das Ganze sei symbolischer Natur gewesen. Und damit bietet sich jetzt allen Beteiligten ein sogenannter Exitway, also ein Weg raus aus der Eskalation. Die große Frage, die wir uns hier alle stellen, ist jetzt, sieht das der Mann im Weißen Haus genauso, Donald Trump in Washington?
Ja, und die Frage, die gebe ich jetzt weiter an Gudrun Engel in Washington.
Wir wissen, dass Donald Trump vorgewarnt war, weil der Iran ja im Vorfeld in Katar Bescheid gesagt hatte, um eine weitere Eskalationsspirale zu vermeiden. Katar war vorgewarnt, hat diese Informationen an die Vereinigten Staaten weitergegeben. Donald Trump hat das Ganze im Oval Office verfolgt, zusammen mit seinem Nationalen Sicherheitsrat. Die Tatsache, dass er offenbar nicht mal in sein Lagezentrum gewechselt ist, zeigt, man habe sich das Ganze hier relativ entspannt angesehen. Und wir hören auch aus dem Weißen Haus und aus dem Umfeld des Präsidenten, er habe nicht vor, jetzt auf diese Eskalation einzugehen und mit einem Gegenschlag zu reagieren, zumindest nicht, wenn das Ganze in diesem Ausmaß bleibt. Es gibt keine Toten, keine Verletzten, gibt es keine größere Zerstörung, weil alle Raketen abgefangen werden konnten. Insofern hat sich Donald Trump offenbar dazu entschieden, nicht zu reagieren, sollte das Ganze nicht noch größer werden. Und wir wissen auch aus der Vergangenheit, dass es ja bereits solche Vergeltungsschläge gab in kleinem Ausmaß, sowohl im Iran als auch mit dem Irak und auch mit den Houthi-Rebellen im Jemen. Und auch da haben die Amerikaner das jedes Mal ins Leere laufen lassen.
Gudrun Engel in Washington, vielen Dank. Seit dem Morgen hat auch Israel seine Angriffe auf den Iran ausgeweitet. Dabei sind neben der Hauptstadt Teheran vor allem symbolische und strategische Ziele ins Visier genommen worden. Wie etwa die Atomanlage Fordow, die bereits am Wochenende bei einem US-Angriff getroffen worden war. Diesmal sollten nach israelischen Angaben vor allem die Zufahrtswege zerstört werden. Ein weiteres Ziel, das berüchtigte Evin-Gefängnis in Teheran. Dort werden viele politische Häftlinge und Regimegegner festgehalten.
Vor allem den Norden von Teheran hat die israelische Armee heute angegriffen. Immer wieder gibt es Einschläge. Dabei wird eine der Hauptstromleitungen beschädigt, die den nördlichen Teil der Stadt versorgt. Einige Bezirke sind ohne Strom. Diese Bilder zeigen einen Angriff auf den Eingang des Evin-Gefängnisses, in dem zahlreiche politische Häftlinge inhaftiert sind. Seit Jahrzehnten ist das Gefängnis als Ort gravierender Menschenrechtsverletzungen bekannt. Auf X schreibt der israelische Außenminister unter das Video: Es lebe die Freiheit. Die Iraner bestätigen den Angriff. Das Staatsfernsehen zeigt die Zerstörung. Offizielle Angaben über Entflohene, Tote oder Verletzte gibt es nicht. Im Imam Hossein Krankenhaus in Teheran wurden nach eigenen Angaben seit Beginn des Krieges mehr als 100 Verletzte versorgt. Die schwersten Verletzungen, die wir gesehen haben, waren durch Splitter verursacht worden, an Kopf, Gesicht und den unteren Gliedmaßen. Es handelte sich eindeutig um kriegsbedingte Verletzungen. Aber die schlimmsten Fälle, die zum Tod führten, betrafen meist Brandverletzungen. Die drei Todesopfer, die wir hatten, starben an schweren Verbrennungen. Die Millionenmetropole wirkt weiterhin wie ausgestorben. Vor laufenden Kameras ist offen nur Kritik an den USA und Israel zu hören. Was Israel betrifft, wir müssen so hart zuschlagen, dass die Menschen, die in dieses Land gekommen sind und das Land Palästina besetzt haben, zum Verlassen gezwungen werden. Laut israelischer Armee sind heute erneut vor allem militärische Ziele im Iran angegriffen worden, darunter Militärflughäfen und Raketenabschussrampen. Premier Netanyahu sieht sich den Kriegszielen nahe. Es besteht kein Zweifel daran, dass dieses Regime uns auslöschen und unsere Existenz vernichten will. Deshalb haben wir diese Operation gestartet, um die zwei existenziellen Bedrohungen, Atomwaffen und ballistische Raketen, zu beseitigen. Wir machen Schritt für Schritt Fortschritte bei der Erreichung dieser Ziele und sind sehr, sehr nahe dran, sie zu vollenden. In Israel geht der Beschuss heute aus dem Iran weiter. Überall im Land gibt es während mehrerer Angriffswellen Raketenalarm. Laut israelischem Militär hat der Iran 15 ballistische Raketen auf Israel abgefeuert. Über größere Schäden und Verletzte wurde nichts bekannt.
Neben den Vergeltungsschlägen auf US-Stützpunkte sucht der Iran auch Unterstützung bei seinem engsten Verbündeten. Außenminister Araghchi hat sich heute mit Russlands Präsidenten Putin in Moskau getroffen. Putin verurteilte die US-Bombardements als unprovozierte Aggression und versicherte, Russland sei bereit, dem iranischen Volk zu helfen. Details nannte er nicht. Weitere Informationen und Hintergründe zur Entwicklung in Nahost sehen Sie in einem Brennpunkt gleich im Anschluss an diese Tagesschau und danach in einer Sondersendung auf Tagesschau 24. Im Krieg zwischen Israel und dem Iran bietet sich Russland als Vermittler an. Die Angriffe auf die Ukraine setzt Moskau aber gleichzeitig mit unverminderter Härte fort. In der Nacht wurde die Region um die Hauptstadt Kiew massiv aus der Luft angegriffen. Nach ukrainischen Angaben kamen mehr als 350 Drohnen zum Einsatz. Mindestens 9 Menschen wurden getötet. Erst vor wenigen Tagen gab es dort durch einen Drohnenangriff 28 Tote. Ins Inland. Bundesfinanzminister Klingbeil hat den Haushaltsentwurf für dieses Jahr und die Eckdaten für das nächste vorgelegt. Er setzt dabei auf 3 Schwerpunkte: Verteidigung, Infrastruktur und die Ankurbelung der Wirtschaft. Um die Pläne umzusetzen, will Klingbeil in diesem und im kommenden Jahr zusammen 170 Milliarden Euro neue Schulden machen.
Die Bahn hat mal wieder Verspätung. Die Straßen sind kaputt und die Brücken sind auch nicht mehr sicher. An vielen Orten ist Deutschland marode. Der Finanzminister will das nun ändern und deutlich mehr für die Infrastruktur ausgeben.
Im Kernhaushalt, aber natürlich dann auch mit den Möglichkeiten des Sondervermögens, werden wir jetzt sehr schnell anfangen, massiv in unserem Land zu investieren.
Insgesamt plant die Regierung für dieses Jahr Ausgaben in Höhe von 503 Milliarden Euro, deutlich mehr Geld, als sie hat. 81,8 Milliarden neue Schulden will der Bund deshalb in diesem Jahr aufnehmen, im kommenden Jahr sogar 89,3 Milliarden.
Schulden, die wir der nächsten Generation nur dann mit einigermaßen gutem Gewissen auferlegen können, wenn wir dieses Geld wirklich in die Zukunftsfähigkeit unseres Standortes investieren und nicht in den Gegenwartskonsum konsumieren.
Neben der Infrastruktur ist auch für die Verteidigung deutlich mehr Geld vorgesehen. Bis 2029 will die Regierung die Ausgaben schrittweise erhöhen, auf schließlich 3,5% des Bruttoinlandsprodukts kommen. Ein Streitpunkt im neuen Haushalt, der Klimaschutz. Dafür vorgesehene Gelder aus dem sogenannten Klima- und Transformationsfonds sollen nun genutzt werden, um Gaspreise günstiger zu machen. Für die Grünen ein Skandal.
Jetzt haben wir es schwarz auf weiß. Da ist Wortbruch wirklich leider die Ansage von Herrn Klingbeil. Das bedeutet, dass Milliarden aus dem Klimafonds nicht genutzt werden sollen für Zukunftsinvestitionen, sondern für die Subventionierung von Gas.
Der neue Haushalt soll bereits morgen vom Kabinett offiziell beschlossen werden. Die Bundesregierung plant eine neue Rekordverschuldung, die es so in der Geschichte des Landes noch nie gegeben hat. Einen Plan, wann und wie man die Milliarden zurückzahlen will, gibt es aber weiterhin nicht.
Sein Ressort soll nun also deutlich mehr Geld bekommen. Was Bundesverteidigungsminister Pistorius aber noch fehlt, ist das nötige Personal für die Truppe. Noch setzt er darauf, dass sich genügend Freiwillige zum Dienst an der Waffe bereit erklären. Bleiben sie aus, will Pistorius vorbereitet sein und plant in seinem Wehrdienstgesetz die Neuregelung einer möglichen Wehrpflicht. Noch vor der Sommerpause soll das Gesetz beschlossen werden.
Soldatinnen und Soldaten bei der Grundausbildung. Seit 2011 sind hier alle freiwillig. Das Problem? 80.000 Männer und Frauen fehlen aktuell, um die NATO-Vorgaben zu erreichen. Der Minister denkt über eine Dienstpflicht nach, falls es auch mit der zukünftigen Regelung nicht genügend Freiwillige gibt.
Wir werden angucken, wie steigt die Kurve an oder steigt sie eben nicht an. Mein Ziel ist, dass das Gesetz, was ich jetzt einbringe, bereits zwei Regelungen enthält, die dann nur noch aktiviert werden müssen, wenn die Zahlen nicht reichen.
Verpflichtende Regelungen, dafür wird Pistorius aber in der eigenen SPD-Fraktion Überzeugungsarbeit leisten müssen. Deren Spitze hat erst letztens erklärt, dass es diese Legislaturperiode beim Freiwilligendienst bleiben werde. Der Koalitionspartner von der Union fordert dagegen, die Wehrpflicht wieder einzusetzen.
Ich bin dafür, dass wir für den Fall, dass wir nicht genug Freiwillige finden, jetzt schnell eine Lösung finden. Und das geht nur mit der alten Wehrpflicht. Ich halte sie aber nicht für das Zukunftsmodell.
Die Wehrpflicht also als Übergangslösung? Tausende junge Männer verpflichten? Denn um auch Frauen einzuziehen, müsste man das Grundgesetz ändern. Zwei Drittel der Abgeordneten müssten zustimmen. Nicht nur die Grünen sind dagegen. Sie fordern, die Bundeswehr müsse schleunigst ihre Personalgewinnung verbessern.
Das Problem ist, dass auch nach über 3 Jahren vermeintlicher Zeitenwende dieses Haus nicht in der Lage ist, eine Personalpolitik auf die Beine zu stellen, die den Ansprüchen unserer Zeit gerecht werden.
Kreiswehrersatzämter, Musterung, zurück zur Zeit des Kalten Kriegs. Das wollen auch die Linken auf gar keinen Fall.
Diese Wehrpflicht darf nicht wieder eingeführt werden. Und wir sagen auch, wenn Sie es denn machen wollen, wenn Sie irgendeine Art von Zwangsdienst einführen wollen für junge Leute, dann sollen die jungen Leute auch gefragt werden.
Bis zur Sommerpause will das Verteidigungsministerium Vorschläge zum neuen Wehrdienst machen. Zunächst soll er freiwillig bleiben.
Das Rubin-Observatorium auf dem Berg Cerro Pachón in Chile. Auf rund 2700 Metern gibt es trockene Luft und keine Lichtverschmutzung. Perfekte Bedingungen also, um einen klaren Blick in den Himmel zu bekommen. Von hier aus schießt die größte Digitalkamera der Welt Bilder von weit entfernten Galaxien. Die Aufnahmen könnten ein neues Verständnis für unser Universum schaffen.
Diese Bilder sind eine Weltsensation. Es sind die ersten Aufnahmen des Vera C. Rubin Observatoriums in Chile. Hier zu sehen sind Lichtjahre entfernte Galaxien, einige in Spiralform, andere, die verschmelzen. Das Astronomische Rechenzentrum der Uni Heidelberg unterstützt das Projekt durch die Entwicklung von Software. Die Wissenschaftler bekommen im Gegenzug Rechte für die Auswertung. Die Mission soll Veränderungen am Himmel entdecken, explodierende Sterne oder bislang unbekannte Asteroiden.
Tatsächlich ist das wirklich eine besondere Aufnahme, weil die Struktur, die Größe, die Tiefe und alles zusammen, die Fähigkeit bis weiter rein zu zoomen, die kannten wir so nicht.
Das Observatorium steht auf dem Cerro Pachón, einer Bergkuppe in Chile in rund 2700 Metern Höhe. Hauptaufgabe: die Kartierung des Himmels.
Ja, man kann sich vorstellen, dass Rubin das erste Mal in der Geschichte der Astronomie und dass die Astronomie ist eine der ältesten Wissenschaften der Menschheit, tatsächlich ein Film des Universums drehen wird.
Dafür nutzt das Teleskop die größte Digitalkamera, die je gebaut wurde. Ein Zoom ins All. Oder wie die Mission offiziell heißt, das Vermächtnis von Raum und Zeit.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 24. Juni.
Den Süden erreicht warme Luft aus dem Südwesten Europas. Im Norden bleibt es dagegen deutlich kühler und windig. Heute Nacht ziehen im Küstenumfeld noch ein paar Schauer durch, sonst ist es meist trocken. Morgen wird es im Süden sonnig, in der Mitte gibt es auch ein paar Wolken, es bleibt aber trocken. Im Norden ist es oft stark bewölkt und es kann mal leicht regnen. In der Nacht liegen die Tiefstwerte zwischen 17 und 8 Grad. Morgen in der Nordhälfte 18 bis 25, in der Südhälfte meist 26 bis 31 Grad. Auch am Mittwoch im Norden dichte Wolken und einzelne Schauer, im Süden viel Sonnenschein, ab dem Abend im Südwesten vereinzelt Gewitter. Am Donnerstag dann verbreitet, zum Teil kräftige Schauer und Gewitter. Freitag wird es von Südwesten her wieder freundlicher.